Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus. Zweite Edition in der Corona-Zeit quasi und hier ist natürlich Jens Faultrath, Corona-frei und da ist
Stefan Keil, auch ohne Corona bisher aus dem schönen Darmstadt.
Genau, ich bin im schönen Berlin. Kleiner Hinweis in eigener Sache, es kann sein, dass hier nachher irgendwelche Gasarbeiten machen oder laufen hier irgendwelche Leute rum, jetzt ein bisschen trappelt. Ich kann nichts dafür, aber ich hoffe, dass wir da nicht arg so sehr von belastet werden. Wenn es knallt, dann war es meine letzte Sendung.
Ich wollte gerade sagen, nicht zündeln.
Genau. Ich habe extra alle Feuerzeuge der Mitarbeiter eingesammelt.
War ja los. Sehr gut.
Cool. Gehen wir doch direkt los zu den 5 Fundstücken zur Sendung. Was hat uns im letzten Monat so über den Weg gerannt? Und ich glaube, da hast du was Schönes mitgebracht aus Twitter.
Genau, ein schöner Thread von Stefan Vorberg. Er sei gegrüßt, der Kollege von dem Wingman. Der hat einfach mal einen schönen Thread rausgehauen zum Thema informativen Content im E-Commerce oder in Shop-Welten, weil das ja immer so ein bisschen ein Problem ist. Also immer eine ellenlange Diskussion, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Und gerade aus SEO-Sicht, er hat gesagt, ja, lass uns doch einfach mal darüber reden, wie es aus anderer Sicht, zum Beispiel aus der Conversion-Unterstützung oder auch aus der UX-Sicht Sinn macht. Und er hat ein schönes Beispiel rausgezogen, waren 2 an der Zahl. Ich gehe jetzt hier mal so ein bisschen auf das Schlechtere, wo man mehr lernen kann. Das war ein Beispiel Online-Shop, also beides Online-Shops aus dem Bereich Klamotten. Und er hatte den Tom Taylor Online-Shop und so ein klassisches Problem ist, dass sie ja immer sehr ausgefallene Modellnamen haben. Und dann steht man jetzt zum Beispiel vor den Chino-Hosen und dann gibt es da halt irgendwie, die Passformen heißen dann Travis Slim, Slim, Chino, technische Travis Slim, Travis Regular, Josh Regular und eigentlich hat man keine Ahnung, was denn jetzt die Passform eigentlich bedeutet, wenn ich mir jetzt so eine Hose kaufen möchte. Und er zeigt das ganz schön, dass man dann ein bisschen hartnäckig bleiben kann. Man geht nochmal zurück in die Suche, sucht, wie sind denn die Passformen von dem jeweiligen Hersteller und wenn man Glück hat, findet man was Passendes und wenn man eben Pech hat, wie in dem einen Fall, dann findet man auch nicht mal eine schöne Aufbereitung, was jetzt eigentlich die Passform von den Chinos ausmacht. Ich halte das grundsätzlich für ein spannendes Thema, weil eigentlich finde ich persönlich, ist das immer so ein Thema für, naja, guter Content auf einer Kategorieseite in einem Shop. Also wenn ich jetzt eine Kategorieseite hätte, die einfach alle Chino-Hosen in meinem Shop da abstellt, dann wäre es eigentlich sehr sinnvoll, den Nutzern hier schon etwas an die Hand zu geben, wie sie sich vielleicht zum richtigen Produkt weiter durchdrillen können oder es irgendwie eingrenzen können, welche Passform für sie vielleicht gut ist. Und das ist so klassisches Thema, also ich finde, ruhig mal durchlesen, er hat noch 1-2 Impulse mehr da mit drin und wie gesagt, nochmal viele Grüße, ich fand es war ein schönes Format, es waren insgesamt 13 Tweets, die er da rausgehauen hat, sehr kurzweilig, viele richtige Sachen drin, macht Spaß.
Absolut, absolut. Ich finde es ja auch immer sehr, sehr spannend, da war heute Morgen erst eine kleine Diskussion gehabt mit Kira, was genau zu diesem Thema, was möchte ich eigentlich für bei einer Kategorie an Texten haben. Und man hat ja wirklich den Use Case, man hat die Produktliste, dann scrollt man bis zum Ende und hat halt nichts getan und man hat auch nicht die Filter verwendet. Und wenn das nur Nutzer machen, wenn ich das sehe, es werden die wenigsten sein, ich glaube, die meisten werden einfach über Filter laufen und sich näher randrillen. Jetzt aber in dem Fall könnte ich die auch nicht bedienen, wenn da steht, dass ich auf diese Passform einfiltern könnte zum Beispiel, weil ich auch nicht wüsste, was sie mir sagen sollen. So, und das ist dann ungefähr so, wie wenn du halt einfach jetzt in der Mediamarkt läufst und dann stehst du in der Regalreihe und schaust verwirrt durch die Gegend, weil du dich nicht entscheiden kannst. Und in dieser verwirrte Blick, das ist genau den Moment, wo einfach ein Verkäufer auf dich zukommt und dich hilft, dich zu deinem Produkt zu suchen und genau die gleiche Funktion, Produkt zu führen. Und genau die gleiche Funktion muss halt eben auch ein Kategorietext haben. Das ist für den Notfall der Verkäufer, der mir hilft. Deswegen kein SEO-Geplubber und auch kein 50.000-Wort-Lexikon-Eintrag.
Definitiv.
So, das ist eine schwere Aufgabe, lässt sich einfach beschreiben, ist aber dann im Einzelnen schwer. Ich meine, hier in dem Fall ist es nicht so schwer gewesen, wäre es nicht, weil es offensichtlich, wo das Problem liegt. Aber es gibt viele andere Bereiche, in denen man nicht so tief drin ist, wo man es einfach dann doch sich da an diesen Nutzerproblemstellungen extrem stark hineindenken muss. Und es wird immer schwerer, je näher man selber am Produkt ist, weil man das Problem ja gar nicht hat. Also ich glaube, dass die Leute natürlich von Ralph Lauren genau wissen, was ihre Größen sind. Und deswegen sich die Sachen gar nicht mehr fragen. Das ist halt immer so ein bisschen schwer.
Ja.
Ja, ja, dann habe ich noch einiges gefunden. Nicht ganz so viel, weil ich bin ein bisschen eingeschränkt, was die Arbeitszeiten betrifft. Aber ein paar Sachen habe ich gefunden. Und zwar auf SEO Roundtable gab es eine schöne Überstellung, also Auflistung von Tweets von John Müller, der sich da mit 1, 2, 3 Leuten über Google Rich Results unterhalten hat. Und er hat da nochmal klargestellt, hat auch schon mal vor 2 Jahren gesagt, dass es nicht das Ziel ist von Google, dass die Suchergebnisseite überladen aussieht. Und dass man damit immer wieder rechnen müssen, dass die Engineers, Ausrufe, in so hier Quotes, Engineers, das geheime Wesen, da notfalls eingreifen. Aber es gibt da jetzt keine harten Grenzen. Es gab es auch vorher nicht. Es gibt also keine harten Grenzen. 3, 2 oder alle so Seiten, die irgendwie einen grünen Hintergrund haben, werden nicht genommen oder whatever. Es gibt keine harten Grenzen. Aber sie messen durch und KI'n da irgendwie vor sich hin. Und das Ziel ist halt, dass nicht die Suchergebnisseite nicht übermäßig aussieht. Das bedeutet für jeden, der sich da jetzt immer mehr in so FAQs und sonstigen Widgets reingeht, es wird, je mehr es machen, bei desto prozentual weniger wird es quasi angezeigt und muss man sich einfach an der Stelle klar sein. Ist jetzt keine Gegenrede. Ich bin absolut dafür. Ich würde es immer tun. Ist jetzt auch kein Riesen-Act, so etwas zu tun. Und aber man hat dann einfach nicht die Garantie, dass es angezeigt wird. Und so, das einfach zu dem Thema. Und auf Moz habe ich dann was Schönes gefunden, so ein Featured-Snippet-Experiment. Da haben die einfach bei Treffern, wo man ein Featured-Snippet hatte, das nicht mehr haben wollen, um zu testen, wie sich das auswirkt, und haben da einfach ein No-Snippet-Tag reingesetzt und die waren relativ schnell weg. Also in sehr kurzer Zeit waren die Featured-Snippets weg. Die normalen Rankings sind da geblieben. Hat im Schnitt aber 12% an Traffic gekostet. Das ist sozusagen das Umgedrehte, was wir mal durchgetestet hatten, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist wahrscheinlich das Ranking weg. Wir haben also, weil nach Google ja diese Doppelung rausgenommen hat, haben wir geschaut, wie hat sich das auf den Klicks verteilt und konnten da bei verlorenen organischen Positionen jetzt keinen signifikanten Verlust, also eher im ganz kleinen Bereich, feststellen und waren da schon der Meinung, dass wenn es umgedreht gelaufen wäre, es wahrscheinlich wesentlich schlimmer ist. Das ist jetzt die umgedrehte Version. Job hat wehgetan, 12% Verlust ist doof. Jetzt natürlich was Doofes ist, was dann noch blöder war, ist nach dem Test, also nachdem beendet war, haben sie das No-Snippet wieder rausgenommen, aber leider hat die Snippets nicht zurückgekriegt. Das ist dann also ein etwas blöder Test, also guckt auf, dass ihr da bei solchen Tests ein bisschen aufbaut. Wahrscheinlich, keine Ahnung, hat der jetzt das Feature-Snippet bedient, irgendwie gute Usage-Werte und jetzt rückt Google erstmal nicht wieder raus. Also denke nach, bevor du an wichtigen Inhalten testest. Das könnte sein, dass du den ursprünglichen Zustand nicht wiedererstellen kannst. Dann ebenfalls von John auf SEO Roundtable, die fasst immer seine ganzen Tweets mal ganz gut zusammen. Und zwar ging es hier um diverse Fragen zum Thema hreflang-Implementierung. Und da hat John zum einen klargestellt, dass die hreflang-Geschichten paarweise und nicht mehr gruppenweise interpretiert werden. Das heißt, wenn die DE auf die AT zeigt und die AT auf die DE, dann ist das ein Paar. Und dann gilt das. Und wenn die DE dann nochmal auf CH zeigt, CH zeigt aber nicht zurück auf DE, also auf CH/DE wahrscheinlich, weil ich habe ja da dreimal, ich will jetzt hier nicht despektierlich sein, aber machen wir es mal. Und zeigt nicht zurück, dann bleibt die DE-AT-Kette, also das Paar, erhalten und ist nicht beschädigt. Fand ich jetzt spannend, weil wir hatten da schon mal andere Aussagen zu, dass wenn eine Gruppe defekt ist, dann ist die Gruppe defekt, aber schöner das zu hören, das macht es auf jeden Fall robuster. Das war an der Stelle mal eine richtige Klarstellung. Jetzt hoffen wir, dass sie stimmt. Ich meine, die ganzen Klarstellungen zu RelPref Next waren ja auch für die Tonne, weil es einfach nie eingebaut worden ist. Aber auch John kann ja nur mit dem erklären, was ihm seine Engineers sagen. Aber er sagt nochmal, also gerade wegen dem, dass hreflang-Fehler in der Search-Konsole oft ziemlich voll sind und man auch wenig sieht, weil wir sagen, Schwert haben und Wein. Und er sagt nochmal, also man sollte hreflang sehr bewusst einsetzen und nur da, wo man es braucht. Also er empfiehlt jetzt nicht jede Seite und jedes Land mit jeder Seite und jedem Land, was man hat, zu verknüllen, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass es Fehler gibt. Sondern sich auf die wichtigen Bereiche erstmal auf die wichtigen Problemstellungen zu konzentrieren. Das heißt, welche Länder stehen sich gegenseitig auf dem Fuß? Das ist erstmal dann, wenn sie die gleiche Sprache sprechen, haben wir auch schon hier tausendmal gesagt. Und er meint halt, und das ist ein sehr pragmatischer Hinweis, geh in die Search-Konsole, geh auf die Länderauswertung, drück AT, also Österreich, geh wieder nach vorne und schau, wie viel von deinen DE-Seiten in AT ranken, dann weißt du, wie groß dein Problem ist. Wenn das sehr wenig ist und du hast gerade keinen hreflang, hat es Google aus irgendeiner Art und Weise auch so gefressen, behalt nur ein Auge drauf, dass es nicht wieder vergessen. Und so kannst du halt durch jede Sprache durchgehen. Wir haben das gleiche Problem ja mit UK, USA und alle anderen Leuten, die Englisch sprechen, Spanisch mit allen Leuten, die Spanisch, Frankreich mit irgendwie halb Afrika. Also einfach mal reinschauen. Ist das für mich ein Problem? Habe ich überhaupt ein Problem? Und wenn ja, und gerade wenn man es vielleicht doch nicht automatisiert und Change Request und dann dauert es ein Jahr und dann ist, wer nicht kanonisiert, der auch noch hreflang, was nicht sein soll und seine Technik weint und ihr seid alle verzweifelt, die Kosten laufen aus dem Ruder, ihr werdet noch später fertig als der BER, dann sagt er, nimm doch einfach die wichtigen Seiten und mach's da notfalls manuell. Also dass du halt einfach, also manuell heißt wahrscheinlich auch, was du dir ein Ticket in der Technik aufmachst, aber sag, bitte schreib in der Seite dieses Konstrukt rein und das andere dieses. Dann hast du schon mal wahrscheinlich einen Teil des Problems erstmal ad hoc gelöst und behalte es halt im Auge. Er sagt, ein weiteres Problem, unabhängig vom Sprachen, besteht halt, wenn die Inhalte, also wenn wenig Text zum Festhalten ist. Das passiert halt relativ gerne bei Kategorieseiten, vor allem wenn wenig Text da ist und die Produkte heißt dann halt mal wahrscheinlich in einzelnen Ländern gleich, kann das zu Problemen führen. Dann macht Sinn, dass man zum Beispiel sagt, ich mache hreflang erstmal nur auf meinen Kategorien, wenn es mir für mich einfacher ist. Oder was auch immer ganz oft ein Problem ist, sind so super shiny, glossy, marketing-driven Startseiten, wo ihr Fotos, Kacheln und sonst was habt, aber eigentlich nichts steht, außer der Hauptnavigation. Und wenn ihr dann auch noch lustiges Denglisch spricht, dann ist mal DE relativ nah an EN, ohne dass ihr das wolltet. Auch da notfalls per Hand rein. Also ich fand das viele pragmatische Sachen, die Sinn machen. Ich bin immer noch der Meinung, dass ein guter Shop sowas von Haus aus können sollte, übrigens, und wir uns darüber nicht unterhalten sollten. Kriegt bloß keiner hin. Aber die haben auch Canonical nie richtig hingekriegt. Aber er sagt hier ganz klar, Teillösungen sind absolut okay. Konzentriert euch erstmal auf die Sachen, wo Traffic ist, wenn es sonst im System zu kompliziert ist. Und verdammt nochmal, verbindet nicht alles mit jedem. Das ist absolut unnötig. Stefan.
Definitiv. Bin ich bei dir. Also das, ich finde, das Ganze ist halt ein bisschen grausamer, das Thema, weil sie halt oftmals regelmäßig Probleme irgendwie noch damit reinkriegen, dass sie trotz korrekter hreflang-Implementierung die Sachen halt trotzdem kanonisieren in den Leistungsdaten und teilweise aber auch einfach trotz korrektem hreflang kanonische Seiten rausgepickt werden. Das ist halt noch so ein bisschen unschönes Erlebnis, was einem immer wieder unterkommt. Das tut halt natürlich weh, wenn man die Sachen dann nochmal auf Fehler prüfen will.
Ja, also seitdem also die ihren scheiß Report auf kanonische URLs umgestellt haben, braucht man über den, das ist so ein Pain in the Ass in einer anderen Sache.
Ja, also ist mich das dann halt, ne?
Genau, ich verstehe auch, warum sie es getan haben. Ich habe ja auch schon mal, also als es früher nicht so war, haben wir hier schon mal geredet, dass wir für unsere Verlage eigentlich die ganzen URL-Kombinationen, also Mobile, Desktop, Amp, zusammenführen müssten, weil den Redakteur natürlich die Leistung seines Artikels interessiert und nicht die einer URL, weil damit hat er gar nichts zu tun. Für jeden, der aber auf Fehlersuche geht, brauchst du natürlich die konkreten URLs, die aufgeschlagen sind. Ich hätte mir ja gewünscht, dass man vielleicht so zwei Ansichten gibt, weißt du? Weil das wäre wahrscheinlich für beide dann so der richtige Use Case gewesen.
Ja, definitiv. Also will ich auch gar nicht so lange drüber elaborieren, aber es macht das halt dieses ganze Haare-Flank-Thema noch mal schmerzhafter, weshalb ich mich diesem Plädoyer zu sagen, macht so einfach wie möglich, nur dort, wo es nötig ist, nur anschließen kann.
Genau. So, kommen wir zum nächsten Thema, und zwar der Markus Höfter sei an der Stelle gegrüßt, hat auf Flow Fusion einen schönen Artikel erstellt zu 10 typischen Fällen von Umschreibungen des Titles. Und ich wollte mal kurz durchgehen, weil ich fand die soweit alle recht spannend. Die sind mehr oder weniger sinnvoll. Also nicht alle davon machen Sinn, aber manche. Und ist ja auch immer ein ewiges Thema. Welchen Titel sehen denn jetzt meine Nutzer? Zum Vorgehen, er hat einfach die entsprechend rausgezogen, Screaming Frog for Excel, und dann entsprechend abgeglichen die Titles der Seite als auch der reale Titel der Seite als auch den SERP-Titel und hat die dann mal so gegenübergestellt und versucht Muster zu finden und sagt, Nummer 1 ist, Sonderzeichen werden nicht übernommen. In dem Fall geht es um Pauschalreisen Miami Beach mit einer Palme und die Palme hat's halt mal verschluckt. Die war halt schlicht und ergreifend weg. So. Das sind immer wieder spannendes Titel mit diesen, ich mag ja ganz gerne Sonderzeichen im Titel, weil die einfach ein bisschen Power reinbringen, aber muss man wirklich immer wieder einzeln austesten und ja, exotischer sind wir jetzt hier die Palme, die werden wir gar nicht bekannt, desto höher ist das Problem, dass es rausgenommen wird und je exzessiver man es einsetzt, auch. Hier ist es jetzt eine einzelne Palme, da kann es jetzt nicht an Übermäßigkeit liegen. Allerdings ist die auch direkt gefolgt von einem Minus, also was dann eigentlich, weißt du, zwei Sonderzeichen sozusagen, nicht Satzzeichen, nicht Buchstaben hintereinander sind. Damit habe ich auch nicht so arg gute Erfahrungen gemacht. Achtet da auf, und wichtiger Hinweis, wenn ihr sowas verwendet, prüft später nach, wie es in Google aussieht. Und das müsst ihr ab und zu mal wieder machen, weil Google da seine Meinung ändert. So, Punkt 2 ist sehr üblich, der Brand wird angehängt. Also ich lasse den Brand einfach weg. Google sagt, du mich auch, und schreibt den halt einfach gerade wieder dran. Wenn der Artikel jetzt, also wenn der Titel nicht wahnsinnig lang ist, so what? Was hier dann wieder auch ein spannendes Thema ist, ist Nummer 3. Das finde ich, per Satzzeichen getrennter Baustein wird entfernt. Das finde ich, das ist wieder das mit dem Thema mit den Satzzeichen. Also Satzzeichen versucht Google schon zu interpretieren. Deswegen nie Satzzeichen und Sonderzeichen kurz hintereinander mischen, weil es sind dann für ihn zwei Sondersatzzeichen, wie oben erwähnt. Und hier haben wir das halt, Seitentitel ist Bademode in der USA. Die fiesen Urlauber sünden am Strand vor Miami Welt. Also offensichtlich irgendein boulevardistischer Artikel. Daraus hat er gemacht, die fiesen Urlauber sünden am Strand von Miami und Bademoden in der USA ist rausgeflogen. Ganz ehrlich, ich kriege jetzt auch Bademoden in der USA und die fiesen Urlauber eh nicht ganz zusammengepasst. Sünden am Strand von Miami, okay, Zusammenhang mit Bademoden, wahrscheinlich Kleidungssünden. Da das jetzt komplett wegfällt, hat man überhaupt keinen Konsens mehr, was es geht, aber ich glaube, der Artikel braucht die Welt jetzt auch nicht. Sorry. Brand wird umgeschrieben. Das ist auch etwas für Nummer 4, was ich häufig sehe. Der Brand von der Welt ist halt Welt in Großbuchstaben, also großes W, großes E, großes L und großes T. Und Google sagt dann, nee, Welt schreibt sich anders, nämlich großes W, kleines E, kleines L, kleines T. Jupp, das stimmt für das Wort, nicht für die Marke. Da war dann die KI zu doof. Da finde ich ein bisschen kritisch, weil so Markentransportation sollte schon funktionieren, aber das wird man wahrscheinlich so einer KI jetzt vielleicht in den nächsten 5 Jahren noch beibringen, wie man das richtig macht. So, das nächste, was kommt, ist das Gegengesetzte von Brand wird hinzugefügt, ist Brand wird entfernt. Hier haben wir beide Seitentitel Bären-Bananen-Smoothies, Rezepte, Wumms hilft. Suchergebnis Bären-Bananen-Smoothies, Rezepte. So, da kommt auch später Markus dann nochmal zu dem Thema, weil er es auch öfter sieht, dass wenn man halt glaubt, dass Brand unwichtig für das Thema ist, Google den wegnimmt, wohingegen, wenn sie ihn wichtig findet, also jetzt hier bei Traumsportreisen in Florida, ja, in Miami, was sind die scheiß Titel, in Florida, in Miami, sag mal, da ist auch mal wieder der Texter nach Hause gelaufen, Obu Travel, also Obu Travel organisiert euch mal jemanden, der grobes Deutsch kann, da ist natürlich schon spannend, dass hinten dran steht, wahrscheinlich, weil, kennst du Obu Travel?
Nee.
Sehr gut, ich auch nicht. Aber Obu Travel klingt weil so, als wäre es ein Reisebüro. Dementsprechend gerade noch was dran schreiben, glaube ich, macht in dem Fall Sinn, wo das Rezept jetzt hin, also wahrscheinlich wird bei Rezepte Sinn machen, wenn der Chefkoch hinten wegen Trustworthiness, ich glaube, Woman's Health ist jetzt nicht so trustworthy, wahrscheinlich für Rezepte. Kann man auch für sich selbst ein bisschen was rauslernen. Macht Sinn. Jetzt habe ich gerade eine Idee. Egal. Bestandteile werden vertauscht. Das ist auch ganz schön. Seitentitel. Ihr Küchenstudio in Hamburg. Witthöfts Küchentechnik. Aus dem wird Witthöfts Küchentechnik ihr Küchenstudio in Hamburg. Ist natürlich blöd, wenn man zum Küchenstudio in Hamburg ranken will oder Küchenstudio Hamburg, weil ist dann halt falsche Reihenfolge. Warum Google das macht, who knows. Zu langer Seitentitel wird komplett verworfen und neu gebastelt. Ja, das stimmt. Haben wir auch schon öfters gesehen. Hier haben wir aber ein zweites Problem. Der ist einfach super spammy. Also Top 10 Küchen Hamburg. Pipe. Briefumschlag, Adresse Pipe. Telefon, Icon, Telefonnummer Pipe. Brief-Icon, Kontakt Pipe. Sterne-Icon, Bewertungen. Pfeil. Jetzt auf gelbe Seiten ansehen. Das ist so etwas, wo ich meine, das ist einfach ein bisschen too much von dem Kram. Vor allem, weil du halt immer nochmal Pipe und das Icon, wie gesagt, wieder in Doppel hast, wo wir auch eher schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber der ist halt per se auch zu lang. Also da muss man natürlich dann schon sagen, okay, was ist denn jetzt hier das Wichtige? Was wird denn in Kombination gesucht? Telefonnummer, Kontakt oder Bewertung oder whatever? Und dann beschränke ich mich halt im Titel und versuche den Rest in der Description abzuholen, weil daraus macht denn ich Google Küchen Hamburg, gute Bewertung, jetzt lesen. Damit ist dein Adresse, Telefonnummer, Kontakt weg und du siehst gleich, dass Google wohl Bewertung ganz spannend findet, also schreiben sie das mit. Dazu hast du gleich was für dich gelernt.
Ja, jetzt test mal bei Lieder, ne? Also kann man mal so testen und schauen, was hängen bleibt.
Ja.
An der Stelle merkt man nicht viel.
Genau, ich muss jetzt auch sagen, ich habe auch nichts dagegen, wenn ein Titel zu lang ist. Wenn er komplett umgeschrieben ist, ist es immer so ein bisschen ärgerlich. Aber wenn ich jetzt in der Search-Konsole sehe, dass ich halt wahnsinnig viele Anfragen inklusive, also in der Kombi mit Adressen und Telefonnummer und Kontakt habe, also dass die halt signifikanten Anteil an meinem Suchvolumen ausmachen und also die zu Klicks geführt haben, würde ich den wahrscheinlich auch so lang machen. Weil es mir dann egal ist, weil ich kriege immer noch das Ranking. Also ich, nur weil Google wegschmeißt, heißt ja nicht, dass sie es nicht fürs Ranking verwenden. Dazu hat noch keiner eine Studie gemacht. Und beziehungsweise, wenn ich sie rausnehme, würde ich sehr genau segmentiert durchmessen, wie sich denn mein Traffic verhält, der Adresse oder Adressen beinhaltet und ob der signifikant nachlässt. Also wenn ich da irgendwie 10-15% bei dem Traffic zu der eben die Suchanfrage Adresse verliere, würde ich ihn halt auch drin wieder reinschreiben. Und auch drin lassen und sagen, schreib halt um.
Ja.
Das ist, manchmal muss man einfach Google sein lassen. Stadt wird hinzugefügt. Hier ist dann das Thema, dass der Seitentitel möbelgünstig.de, Küchen Hamburg, möbelgünstig.de. Okay. Da dachte Google, offensichtlich mögen die Wiederholung, also schreiben wir einfach noch die Stadt vorne dran. Also habe ich jetzt Hamburg, möbelgünstig, Küchen Hamburg, möbelgünstig, wobei das günstig da weggepunktet ist. Da war wohl das Hamburg dann so wichtig, also wenn ich so etwas sehe, macht es wahrscheinlich Sinn, dass man schlicht und ergreifend das Küchen Hamburg nach vorne zieht. Warum soll der Titel auch mit möbelgünstig.de anfangen? Das sagt jetzt auch gar nichts. Seitentitel wird gekürzt, klar. wenn er halt zu lang ist, wird er hinten weggepunktet. Und der 10. ist der schönste irrelevante Seitentitel, wird ersetzt. Der Seitentitel war halt Start und Google hat dann halt hingeschrieben mollsferienhausnordsee.de, wahrscheinlich war dann die Domain entsprechender als der Titel. Das ist, finde ich, sind so Fälle, die wir auch regelmäßig sehen und die einem bewusst sein sollen. Wie gesagt, manches macht keinen Sinn, vieles macht Sinn. Problem ist, er sagt halt hier, was hat man gelernt? Keine Überlänge, sonst schaltet Google ab. Meistens hinten, aber manchmal halt auch in der Mitte, weil also man hat da halt nicht so ganz die Kontrolle. Wie gesagt, wenn ich weiß, dass ich diese Phrasen brauche, weil die mir Traffic bringen und ich, wenn ich die rausnehme, signifikant verliere, dann scheiß drauf. Dann machen bitte so lange, wie es der Effekt benötigt. Bei allem anderen und gerade bei Redaktionen oder sowas einfach mal aufpassen, dass man halt einfach die Länge trifft. So, Sonderzeichen werden oft verworfen. Klar, Benutzung sollte werden nicht unbedingt empfohlen. Das, dem muss ich halt widersprechen. Wenn Sonderzeichen Sinn machen, würde ich sie immer verwenden, weil es sieht einfach ein bisschen bunter aus. Macht halt nicht zwei hintereinander und denkt dran, ein Doppelpunkt oder mit, also Satzzeichen und Icon funktioniert gefühlt weniger schlecht als Icon alleine. Zwei, drei Icons direkt hintereinander ist immer ganz doofe Idee. Einfach auch lassen. Und guckt halt, dass es im Anwendungsfall passt, den ihr da habt. Und dann kann man damit schon gut arbeiten, aber halt regelmäßig mal prüfen. So, der Brand sollte hinten angestellt werden, weil Google ihn gerne mal hinten dran schreibt, wenn es wichtig ist. Und dann bleibt er auch hinten, wird nicht von Google aus Versehen nach vorne geschrieben. Ich bin mit dieser Empfehlung nicht ganz einverstanden. Also ja, es ist eine Lösung, wenn die Titel eh alle, wenn ich Platz habe, kann ich das immer tun. Kann man ja dynamische Titelregeln machen, wo man kurz durchzählt und sagt, okay, wenn ein Titel hat nur so und so viel Zeichen, schreib halt den Brand noch hinten ran. Wenn der Brand allerdings für den Suchintent oder den Menschen, den ich dort versuche zu erreichen, unwichtig ist, dann kann ich ihn weglassen, weil dann wird Google ihn wahrscheinlich auch nicht dran schreiben. Aber wenn sowieso der Brand etwas ist, was Klicks zieht, weil ich wirklich halt ein Brand bin und nicht behaupte, einer zu sein, dann macht es auf jeden Fall Sinn, ihn wirklich auch mit anzuzeigen. So, wichtig dazu ist allerdings, der Brand muss nicht die vollständige Firmierung beinhalten und sollte möglichst kurz sein. Das ist richtig, muss man aber auch konsequent üben und gucken, wie Google beibringen, dass diese Abkürzung mein Brand ist, wie soll die arme Maschine das verstehen. Und der Seitentitel muss natürlich insgesamt relevant sein, wie man eben gerade bei dem Beispiel schon gemerkt hat, muss man an der einen oder anderen Stelle etwas kichern. Hast du noch irgendwelche Learnings mitgenommen?
Nee, soweit war ja schon alles mit drin. Ich bin fast ein bisschen mehr bei Markus als bei dir, was so den Brand hinten dranhängen angeht, weil also ich bin ja immer so, ja, schreib mal hinten dran, wenn er ausgepunktet wird, ist mir eigentlich auch egal. Also es tut in der Regel nicht weh. Also der Meinung bist du ja auch und da finde ich, da kann man die Empfehlung von Markus eigentlich auch so stehen lassen. Und ansonsten, ja klar, also, ne, also gerade was diese Sonderzeichen angeht und so und alles, was so bunt macht, da kann man schon gut mit experimentieren. Ich erinnere mich immer an den Christian von Liebscher und Pracht, der irgendwann auch mal eine Diskussion auf Facebook hatte, wo er gemeint hat, ja, Emojis sind alles schön und gut irgendwie in Title und Description, aber alles, was so medizinisch ist, spielt sie halt so gar nicht aus, war seine Beobachtung. Und ich finde, das macht halt auch total Sinn, dass das halt je nach Themengebiet mal mehr und mal weniger zugelassen wird von Seiten Google. Und da kann man natürlich, oder sollte man natürlich immer, aber das hattest du ja auch schon gesagt, den jeweiligen Fall und das Thema auch so ein bisschen im Hinterkopf haben.
Es gibt halt auch noch keine guten Medizin-Emojis, hast du irgendwie so Röntgengerät?
Spritzen gibt's ja immer, ne? So.
Genau.
Aber, oder so, ne, dieses Sanitäterkreuz, also, aber manche Sachen machen halt, also, ich habe es halt selbst noch nicht verifiziert, ich weiß auch nicht, ob sich seitdem was geändert hat, aber wenn Google dazu übergehen sollte, sowas nicht auf der Seite 1 und folgenden anzuzeigen, kann ich das durchaus verstehen. Oder dass man vielleicht sogar sagen kann, das ist so sensibles Thema, wenn jetzt irgendwas mit Behandlungsmethoden irgendwas Krebs gesucht hat, dann sollte man vielleicht genau die rausfiltern, die da sowas übermäßig nutzen, weil es vielleicht nicht ganz so seriös zu sein scheint.
Ja, ja, so muss doch ganz klar, das ist halt klar, wenn ich jetzt auch irgendwie ich was Finanzdienstleister bin oder so etwas, würde ich da wahrscheinlich auch ein bisschen smoothiger mit vorgehen. Kommt immer drauf an,
ja.
Also in welchem Bereich man unterwegs ist. Natürlich. Also es muss schon auch, und es muss ja auch zur eigenen Marke passen, will ich das machen oder will ich es nicht machen.
Ja, eben genau. Ne? Das ist halt so der Punkt. Also wie immer, nicht alles immer pauschal ausprobieren, denken.
Genau.
Passt es auf meinen Fall. Aber cooler Beitrag. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
Absolut. So, dann habe ich den nächsten ebenfalls von einem extrem geschätzten Kollegen. Und zwar Johann von Hülsen, der hat jetzt allerdings nicht bei den Wingmans geblockt, sondern war als Gastautor unterwegs. Doch pünktlich zum 30. April, dass man seine Artikel nicht als noch gut in diesen Monat reingekriegt haben. Ist ja, wenn es eh ein bisschen zu spät, aber hat noch gerade geklappt. Und da geht es um das Thema SEO-Marktanalysen in 2 Stunden. Natürlich mit Anwendung von den Daten, die einen Sistrix liefert, mit ein paar API-Zugriffen, mit entsprechenden Google-Spreadsheet, wo man sich mit verbinden kann. Ich persönlich muss sagen, ich fand wirklich gut. Hat mir sehr gefallen. Ich habe auch ein paar Ideen mir auf eine Liste geknullt. Das ist dann immer gut. Macht natürlich für euch Sinn, wenn ihr Sistrix-Anwender seid, weil das wirklich sehr auf Sistrix bezogen ist. Wobei man kann manche Sachen ein bisschen notfalls überlegen, ob man es im anderen Tool ähnlich bauen kann. Aber hier habt ihr dann halt auch gleich schon das fertige Spreadsheet, wie ihr mit den Daten weiterarbeiten könnt. Das mit den 2 Stunden, würde ich sagen, beim ersten Durchlauf, vielleicht einen Tag, bis ihr den ganzen Kram hier verstanden, und das Lesen hat ja schon 1 Stunde gedauert, also. Und wenn man es, glaube ich, 2, 3, 4 Mal gemacht hat, hat man da so eine Möglichkeit, in 2 Stunden eine schöne Wettbewerbsansicht hinzubekommen. Man muss aber ein bisschen Ahnung haben, was man da tut. Also das ist so der Klassiker, wenn man sowas durchliest, merkt man es immer gleich, an welchem Fachlevel kann ich so einen Task durchgeben. Da hier Klassifikationen vorgenommen werden müssen, ist es eine Affiliate-Seite, ist es ein Shop-Betreiber, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, muss da schon jemand sitzen, der weiß, wie man so eine Einschätzung vornimmt, sonst kommt am Ende ein bisschen Murks raus. Aber es ist eine schöne Sache, halt einfach zu den Suchbegriffen auch mal die selbst erheben, wer taucht denn da alles noch mit auf, welche Arten von Seiten sind das, und dann festzustellen, zu den einzelnen Begrifflichkeiten, wo gehören die hin, Richtung Intent, was sagt das zu mir? In dem Fall hat er festgestellt, dass in dem untersuchten Fall wie Fitnessgeräte, die Affiliate-Seiten meistens besser waren als Shops, und die waren natürlich besser als die Hersteller. Also dass Shops in der Regel besser sind als die Hersteller, ist relativ weit verbreitet, weil ja Hersteller wissen einfach nicht, dass wenn ich auf der Seite drauf bin von ihnen, das Marketing endet und eigentlich der Vertrieb anfängt. Die machen immer noch Eigenmarketing weiter, aber ich bin ja egal, ein anderes Thema. Ist halt scheiße. So, und aber hier, der meint, gibt's halt, kommt man von den Affiliates, die oft ausgerankt haben, einiges halt auch abschauen, wie die dran vorgehen. Also allein schon für das Vorgehensmodell lohnt sich der Text. Und wenn ihr selbst dann noch Sistrix-Nutzer seid, habt ihr eine Teilautomatisierung drin. Ihr müsst aber ein bisschen mitdenken. Das ist an der Stelle einfach wichtig zu wissen. Aber zum Denken hört ihr ja hier auch zu. Ansonsten ist er einfach viel zu lang, um das ganze Vorgehen nochmal durchzusprechen. Wenn wir aber schon bei den Kollegen von Wingman sind, oder hast du mal reingeschaut? Entschuldigung.
Ja, ich scroll noch. Ist lang. Ja, genau, ist lang, aber so von dem, was ich jetzt so mitgenommen habe, aber habe ich auch gar nichts anderes erwartet, ist es natürlich schon ein super Brett, und ich finde die Darstellung, die ich jetzt so auf die Schnelle gesehen habe, schön gewählt, und ich mag sowas auch einfach mal zu sagen, man nimmt einen bestimmten Task und schießt sich da mal wirklich so auf ein Tool ein, jetzt in dem Fall heißt es strikt aus Gründen, und zieht das halt einfach mal damit durch und überlegt sich, was kann ich denn eigentlich wirklich im Detail, gerade so in so einer Market Research, bevor man überhaupt so wirklich mit dem operativen Arbeiten anfängt, da mitnehmen. Ist super schön, weil ich kenne das Ganze wieder, wir machen ja gerade auch die Vorlesung, der Johannes und ich, an der Hochschule Darmstadt, und genau das gleiche Thema. Da überlegt man auch immer, wie bringt man jetzt den Studis nahe, da mal irgendwie erstmal sinnvolles Gefühl für so eine Besuchergebnisliste und die etwaigen Wettbewerber zu entwickeln. Und wenn man sie dazu gebracht hat, ein Gefühl dafür zu entwickeln, das Ganze vielleicht auch mal ein bisschen größer skaliert auf die Beine zu stellen mit den Tools, die sie zur Verfügung haben. Und da ist das jetzt natürlich die optimale Blaupause.
Absolut. So, und sehr dann, schön. Wenn wir schon bei Wingman sind, haben die auch jetzt bei Wingman selber auch einen kleinen Guide, also die ist jetzt gewesen von Justus, und zwar zum Thema Infinite Scrolling, immer wieder ja mal gerne verkackt, und was man da halt alles beachten sollte, hat er da lang und breit beschrieben, bis hin zu Kleinigkeiten, dass, also wenn man, also Beispiel, du machst es bei Parameter, also Fragezeichen Page 2 und sowas, dass man natürlich das dann auch die Fragezeichen Page 1 gibt und dass man da einfach schon sicherheitshalber einfach regelbasiert Weiterleitung in der HTAccess einschreibt, weil die immer von irgendeinem verlinkt wird. Die muss man natürlich irgendwann die internen Links entfernen, klar, aber rutscht halt immer durch. Also ist an viele Sachen dran gedacht, an der ganzen Geschichte. Ist überschaubar lang, weil so kompliziert ist das Thema nicht, aber es sind halt irgendwie 5 Schritte, aber jeder Schritt kann halt so richtig schön verkackt werden und dann hat man alles. Einfach zur Kenntnis nehmen und sich mal hinlegen, wenn man das Problem hat, dann hat man alles, auf was man aufpassen muss. Genau. So, und als letztes habe ich jetzt hier noch ein richtiges Brett, was ich jetzt aber im Ganzen auch nicht vorstellen kann, aber es ist eine schöne Leseempfehlung für alle Menschen, die in dem Entscheidungsbereich unterwegs sind. Oder für jeden, der jemanden berät, der im Entscheidungsbereich unterwegs ist. Und zwar heißt das Ganze seit Replatforming und was zu tun ist. Seit Replatforming heißt halt das ganze Thema, es ist nicht nur Redesign, was ja auch sein kann, ich mache nur meine Templates neu, sondern auch komplett, ich change das komplette System und alles, was dranhängt. Und da hat er halt 51 Must-To-Dos aufgeschrieben und die sind, machen alle Sinn. Wirklich kritisch reden. Und zwar fängt er schon an mit den Entscheidungskriterien. Und da sagt er, und das hat mir wirklich sehr gefallen, weil das so Fragen, auf die wir oft keine Antworten bekommen, wenn man in solchen Projekten drin ist. Geschweige denn, man das Gefühl hat, dass sich das jemand gefragt hat. Und zwar, erste Frage, verdient deine Seite aktuell Geld? Wenn ja, dann sollte man halt vorsichtig handeln und nachdenken. Wenn nein, dann ist es Hupe. Es gibt auch ein anderes Thema, was wir hatten, dass wir so in Projekten drin waren, wo schlicht und ergreifend Lizenzen geändert worden sind, weil man massiv Geld sparen konnte. Auch das kann einfach ein sehr guter Grund sein. Aber was er jetzt sagt, ist, wenn ich Geld verdiene, muss ich halt mal wissen, also Entschuldigung, was oft ein Grund ist, auch das kommt vor, wenn man einen neuen CMO hat oder eine neue coole Entwickleragentur, die das Projekt pusht, dann sollte man immer aufpassen. Weil da ist dann oft Ego-Themen wichtiger als Business-Themen. So, wenn der an Seite Geld verdient, solltet ihr klar sein, wie viel Geld sie verdient und zu welchen Kosten. Also du sollst die Ausgaben und die Einnahmenseite deiner Webseite kennen. So, und dann ist die Frage, erwartest du durch die Änderung auf das neue System auf 2 Jahre 10% mehr Effizienz, was jetzt unter Kostenreduktion mit reinfällt, es ist nicht ganz identisch, weil Kosten ist erstmal Lizenzkosten und ähnliches, kann aber auch Effizienz einfach sein, du kannst schneller mitarbeiten. Also nicht, weil es da der Zeitstein ist, sondern dein Editor hinten dran ist zum Beispiel einfacher, die Produktverwaltung ist einfacher, also du kannst deine Tätigkeiten, also sparst du 10% auf 2 Jahre an Effizienz. Also mehr Effizienz. Oder hast du 15% Umsatzwachstum auf 2 Jahre gesehen? Und würden diese beiden Cases die Kosten für das Projekt decken? Wenn ja, dann bist du super cool. Wenn nein, anfangen zu rechnen. Oh, so, und so ein Projekt also läuft ja, also das heißt ja nicht hoch, wenn ich da irgendwie Wachstum habe, dann dauert es noch nicht 2 Jahre, aber so ein Projekt, so eine komplette Refactoring von einer, also Replatforming, wie erstmal hat, vom Projektstart bis zum Livegang können ja auch mal 18 Monate vergehen. Also ich meine, wir haben ja nicht gerade umsonst ein Projekt gelebt, was dann nach 18 Monaten auch gestorben ist. Deswegen sind so auf 2 Jahre gerechnet durchaus Sinn. Dann das nächste ist die Frage, wie hoch sind die Kosten wirklich? Und das ist auch eine spannende Frage, weil es geht ja nicht nur um jeden Euro, also er sagt hier, für jeden Euro, den man in Software, Entwickler und in Design gesteckt hat, kommen halt mindestens nochmal 1 Euro für Meetings dazu. Für Datensammeln, für Bereinigung von absurden Excel-Sheets, von Entfernen von alten Sonderzeichen, von irgendeinem nicht mehr aktuellem Content und anderer Kram. Also man hat hinten dran einen riesen Rattenschwanz an Gedönshängen. Den muss man einfach mal mitrechnen. Und das heißt, wenn man so seine Kosten einfach mal 2 nimmt, kommt es ungefähr hin. Hat beim BER am Ende auch nicht ganz gereicht, aber das ist immer so eine gute Annahme, die man mal draufsetzen kann und schaut, ist das jetzt immer noch alles gut oder nicht. Ist es für die neue Plattform notwendig, dass deine komplette Prozesskette überarbeitet werden muss? Also Workflows in der Warenwirtschaft, im Bezahlsystem, im CRM, du musst den ganzen Kram auch noch anpassen. Dann ist die Frage, sind deine aktuellen Prozesse schlecht? Dann ist es super. Sind deine aktuellen Prozesse gut und du weißt nicht, ob die neuen besser oder eben effizienter werden? Das ist die Frage 1, Effizienz. Kritisch drüber nachdenken. Und ganz wichtig, das richtig gutes Team besetzen. Und da klar sein, ein Entwickler ist kein SEO und ein SEO ist kein Entwickler und ein Designer ist kein Texter und ein Texter ist kein Designer etc. pp. Und vor allem braucht man einen guten Projektmanager, der pushy ist, der die Kosten einhält, der auch anecken kann und entsprechend das Ganze vorwärts bringt. Generell, Arbeiten in den neuen Systemen sollte nicht komplizierter werden. Das heißt, Inhalte sollten heutzutage definitiv einfach zu erfassen sein. Ganz egal, ob ich jetzt einen Shop oder ein Content-Management-System lege, in beiden sollte ich Content einfach erfassen können. Und einfach heißt, ich soll Sachen formatieren können. Ich weiß nicht, Stefan, immer wieder Kunden, die sagen, oh, Produkttext, da kann ich jetzt allerdings nur irgendwie Buchstaben reinkippen. Da so eine Liste ist ja doof, gell? Da muss man hier so ein Minus nehmen. Also Formatierung sollten einfach gehen, Bilder sollten einfach gehen und das alles ohne Change-Request oder ähnliches. Heutzutage muss man schon sagen, so modernere Sachen wie Schema.org reinknullen und so etwas. Also auch sollte einfach funktionieren, damit man effizient arbeiten kann. Und ansonsten war das jetzt wirklich nur ein kleiner Auszug. Das sind wirklich viele spannende Fragestellung zur Selbstreflexion drinnen. Auch das ist einer von den Artikeln, die sollte man sich mal an die Seite legen, wenn man mal in so eine Situation kommt und sich intern einfach mal abklopfen. Wie stehen wir denn einfach zu diesen Themen? Er hat auch gesagt, man braucht eigentlich immer so einen Mensch wie sich, noch über dem Projektmanager quasi, der, wo ich sagen kann, hat er nicht Unrecht, finde ich auch oft so, der sagt, ich habe alles mal irgendwie gesehen und war in vielen von diesen Arten von Projekten drinnen und weiß halt auch einfach, was alles schieflaufen kann und kann halt auch das Team richtig einschätzen und helfen, das richtige Team zusammenzustellen. Und ganz im Ernst, bei den Sachen, die ich jetzt alles erlebt habe, die schiefgelaufen sind, bei Kunden hätte ich mir so jemanden immer gerne gewünscht. Man kann aus der einen Ecke, wie gesagt, SEO ist kein Entwickler, auch wenn wir da mit den Leuten sehr gut reden können. Aber als SEO ist man nicht im Driver Seat für diese Thematik. Das heißt, die müssen da schlicht und ergreifend irgendjemanden haben, wo das Vertrauen da ist, der dann auch mal durchgeht. Man hat auch die ganzen gleichen Dinger drin, redet mit euren Ad-Leuten und stellt fest, welche Seiten eigentlich besucht werden und so ein Kram. Also wo du, ich weiß ja alles schon, schiefgelaufen. Genau, also ist ein super schöner Artikel. Einfach lesen und hinlegen, ihr werdet ihn irgendwann brauchen und froh sein, wenn ihr da diesen ganzen Fragenstapel habt. So, das war mein letzter. Damit sind wir mit den Stolpersachen ja durch und du hast uns noch ganz schön vieles Neues von Google mitgebracht.
Ja, richtig. Diese Woche aber auch sehr kurz gefasst, weil so viel war jetzt auch gar nicht los. Was hatte ich denn gefunden? Das erste ist erstmal so ein Basic-Hinweis, kleiner Eintrag, dass sie ein neues Feature ausgerollt haben in den US. Und zwar, wie soll man sagen, sie geben halt zu, wenn sie keine passenden Ergebnisse gefunden haben und spielen auf den Serps ganz oben nun einen Hinweis aus, was ich eigentlich ganz spannend finde, wenn man mal so einen Hinweis bekommt, so, ah ja, deine Anfrage war wahrscheinlich zu spezifisch, wir haben dafür nichts Gutes, überleg doch mal direkt, ob du was Neues suchen willst oder mit allgemeinen Tipps, wie man vielleicht nochmal anders und ein bisschen generischer suchen kann. Das dürfte jetzt erstmal nur im harten Longtail auftauchen, also Longtail. Das sagen sie auch selbst, dass es nicht so häufig kommen sollte. Aber wer weiß, also ich bin mal gespannt, wann das ganze NDE rausrollt und wenn man so ein kleines Nischenprojekt aufsetzen wollte und auf solche Dinge stößt, wo es irgendwie noch Volumen drauf gibt, ist das halt wahrscheinlich ein super Indikator für die perfekte Nische. Schönes kleines Feature in den Suchergebnissen kann man an der Stelle einfach mal mitnehmen und gucken, wann es in DE ausgerollt wird. Dann der nächste Punkt, zählt alles noch so ein bisschen in die Corona-Zeit, aber nichtsdestotrotz spannend, weil, wie ich finde, wie schön sie jetzt wirklich mit dem Kanal Google My Business umgehen und dem Thema Local Businesses. Es gibt im Moment noch die Möglichkeit, eine extra Benachrichtigung einzufügen, die in den Google Maps Einträgen ganz oben eingefügt wird. Das ist dann, kann man, wenn man eingibt bei Google My Business und das eingeben will, da kann man an der Stelle einmal auswählen, dass man sagt, ein Covid-19 Update, und da wird das ganz oben in meinem Maps Eintrag auch gezeigt, sodass die Leute auch sehen, und da kann ich alles Mögliche reinschreiben. Also von, wir haben besondere Öffnungszeiten, passt auf, wie ihr in den Laden kommen könnt, sonstige Geschichten, dass man vielleicht noch Support braucht oder dass vielleicht der Online-Shop gerade nicht funktioniert oder wie auch immer. Ist ein schönes Feature. Ich fand das schon beeindruckend, wie flexibel und schnell sie da eigentlich immer auf die spezifischen Bedarfe eingegangen sind. Und wer es jetzt noch nicht gemacht hat, vielleicht gibt es ja da noch das ein oder andere, was man an der Stelle schnell nachziehen kann. Nächster kleine Mini-Gimmick war, sie haben einen kleinen, sie haben es auch sogar Hack genannt, und ich finde, das wird dem ganz angemessen, einen kleinen Tweak für die Oberfläche. Sie haben, wenn man in der Google Search Console im Leistungsreport durchgeht, hat man ja in der Regel immer das Problem gehabt, wenn man auf der URL-Ebene war, durch Klicken auf die URL wurde die Liste gefiltert, oder ich konnte auf einmal auf Link klicken und dann wurde die Seite direkt aufgerufen, oder ich habe auf die Lupe geklickt und er hat halt sofort das URL-Untersuchen-Tool losgeschickt. Jetzt gibt's noch einen dritten Button, also nicht Link, nicht Lupe, sondern ein Copy to Clipboard, wenn man die URL direkt kopieren will und in irgendeiner Form weiterverarbeiten will. Ich weiß, es gibt viele, die finden das irgendwie bananig und kacke und doof. Ich finde es immerhin toll, wenn es ein kleines Verbesserungsfeature ist, anhand der doch teilweise etwas schwierigen UX.
Ich glaube, du verwechselst da aber uns mit alle. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die da immer sich hardcore flop lachen, was sie da wieder für einen Käse machen. Der Rest der Welt feiert das ja eher ab. Also halt schon, wenn die sagen, ja, was Neues, und dann alle Party und also, vergessen schon sofort ihre Masken aufzuziehen, rennen vor lauter Freude vors Büro, springen wild rum. Das sind die hier, die dann immer sagen, ey, sag mal, Kinders, habt ihr sonst nichts zu tun? Wo sind denn die ganzen APIs, die ihr uns versprochen habt?
Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe mich darüber gefreut. Jetzt nicht so gefreut, dass ich da direkt noch einen Retweet oder eine Antwort schicken musste, aber ich fand es ganz nett, weil ich ja doch auch viel mit dem Frontend so in dem pragmatischen Rumsuchen, was man im Alltag mal so hat, arbeite. Eine coole Geschichte. Die APIs warte ich natürlich auch noch. So ganz ohne Aufreger kommen wir auch nicht durch die Sendung. Deswegen jetzt so auf den letzten Drücker. Es gibt ja eine Seite, Link ist natürlich in den Shownotes, den Datenanomalien in der GSC. Dort wird ja in der Regel über alle verschiedenen Berichte immer gesagt, ob es vielleicht irgendwelche Ausfälle gibt oder generelle Veränderungen an den Werten, ob Lücken gefüllt wurden oder neue Features eingeführt wurden. Das ist immer wichtig, wenn man mit den Daten gerade live mitarbeiten muss. Und was sie jetzt gemacht haben, und das fand ich wirklich etwas bananig, sie haben unter diesen Product-Wide Notes, also wo sie immer sagen, Auswirkungen für alle oder fast alle Reports, haben sie für AMP, Mobile Usability Speed und All Rich Result Reports die Info gegeben, dass die Anzahl der Seiten oder die Hinweise auf einer geringeren Anzahl von Seiten basieren, damit die Search Console besser performt und kurzum halt ein bisschen schneller ist, weil sie ihnen im Moment wohl so langsam ist. Das bedeutet operativ erstmal für euch, wenn ihr jetzt weniger AMP-Fehler oder weniger Mobile-Usability-Fehler habt, dann muss das nicht zwingend heißen, dass ihr besser geworden seid, sondern die Datenbasis ist einfach kleiner. Muss man wissen. Ist ein bisschen nervig. Und sie sagen aber auch nochmal explizit, dass es jetzt nicht die Suchergebnisse, sondern wirklich nur die Daten in der Search Console betrifft. Ja. Finde es ein bisschen bananig. Man hätte sich, glaube ich, eher mal mit der Performance und der GSC auseinandersetzen können, anstatt zu sagen, man kappt halt die Daten. Tja, aber nicht, wenn also sie das ganz fix hätten.
Ja, mangels API kommen wir eh nicht in alle Daten ran.
Ja.
Du hast ja vorher diese 34.512 nicht indexierte URLs und dann kommst du ja da immer nur so samplemäßig ran. Ja, ich würde mir eh, ja, sonst einfach abschalten und neu machen, ganz ohne Scheiße. Das ist, also diesen ganzen Index- und Abdeckungs- und Verbesserungsbereich, der ist so, so Banane. Also ich ärgere mich da gerade, weil jetzt wieder beim Kunden nonstop jetzt seit 8 Wochen in Folge gehen die 404er hoch. Und es ist einfach total wirre, weil die, das sind alte URLs, die gibt's so auch seit 5 Jahren nicht mehr von dem Muster, von dem Aufbau. Das sieht man zuvor, die sind uralt. Und wenn du wir finden, die sind im Crawl nicht findbar, sie sind intern nicht verlinkt. Also, und dann gehst du auf das Ding drauf und sagst, von wo ist das denn verlinkt? Und dann sagst du weder extern noch intern noch in der Sitemap. Wir wissen nicht, wo wir es her haben. So, ja, dann schick mir den Scheiß nicht. Also, dann schick's mir einfach nicht. Was soll das? Weißt du, es geht jeder und sagt immer so, du, ist kein Problem, Google ist mal wieder doof, ich kann nichts dafür, es geht weiter hoch. Keine Ahnung, vielleicht hat irgendeiner das falsche Magnetband von 1812 wieder eingespielt. Wer weiß es ist nicht so genau. Ist halt einfach ein Rotz. Also, was glauben die, wie Leute damit arbeiten sollen? Wenn er es halt nicht im Griff hat, dann reportet es gar nicht.
Ja. Was ich da jetzt wieder beobachtet habe, ich habe ja immer, wir haben ja den schönen Mittwochs bei uns, wo wir uns immer ziemlich viele Properties anschauen. Was ich halt cool finde, ist bei diesen ganzen nichtssagenden Fehlerklassen merke ich im Moment überall einen Abfall, aber ohne Grund. Also, bei fast allen Properties sind halt überall mal so, keine Ahnung, je nach Dimension 20.000 URLs dann halt einfach nicht mehr weg. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass sie an irgendeine andere Stelle im Report gerutscht sind. Sie sind einfach weg. Absolut. Das ist halt auch so eine Nicht-Information. Und das ist auch nicht von dieser Info betroffen, weil es geht ja explizit nicht um den Abdeckungsreport.
Genau.
Bisschen nervig und ich verstehe jetzt auch das Argument nicht, wenn Sie sagen, es geht um die Performance, weil die Reports waren eigentlich alle schnell genug. Eigentlich ist es immer nur der Search Performance Report, der ein bisschen langsamer ist.
Ja.
Naja, und was mir jetzt noch so 1-2 Sachen im Detail, was ich eigentlich ganz nett fand, ist, dass sie jetzt so knapp ein Jahr später, sie hatten davor eigentlich an dieser Stelle, wo sie sagen, sie machen jetzt weniger Seiten, hatten sie vorher die Ankündigung stehen, dass sie ab dem 3. April 2019 die Reports auf einer größeren URL-Basis basieren und daher einen Zuwachs in den Fällen zu beobachten. Heißt, sie haben sich da ein bisschen übernommen. Was ich jetzt aber finde, also sie haben diesen Hinweis ersatzlos gestrichen. Das Achtung, bedeutet, ja, dieses Dokument ist auch wieder kein Changelog. Und das ist, ich finde es ein bisschen zwiespaltig, weil man hätte jetzt auch einfach sagen können, man lässt alles stehen, wie es da ist, damit man halt auch die Daten nachvollziehen kann. Weil wenn jetzt irgendjemand im Haus ein Screenshot oder eine Analyse von vor allem, ja, ich weiß, das ist alles bananig, aber es kommt nun mal vor, wenn die Prozesse gerade in dem Bereich noch nicht so sitzen, und damit man halt auf irgendwelche Daten angesprochen, die irgendwann mal waren und man kann das nicht so ganz nachvollziehen, beziehungsweise man weiß jetzt auch nicht mehr, warum gab es damals vielleicht mehr Fehler. Es ist jetzt keine zentrale Stelle mehr, wo das halt einfach regelmäßig dokumentiert ist. Der Hinweis ist einfach weg. Finde ich doof. Also diese Seite ist kein vollständiger Changelog. Warum man jetzt aber darauf hinaus muss, dass jetzt halt, also irgendjemand muss was im Unternehmen verschickt haben, ist halt noch die Sache, ich habe jetzt gar keinen Report in dieser Form gefunden, der überhaupt so lange zurückgeht in den Daten. Also eigentlich hat man jetzt im Moment nur 2020er Daten, was so diese ganzen Fehler-Reports angeht, also AMP, Mobile und auch die Indexabdeckung. Deswegen fand ich es ganz schön, dass sie an der Stelle noch einen Hinweis hinzugenommen haben, indem sie sagen, sie haben Datenanomalien für den 29. bis 25. April 2019. Ich habe keinen einzigen Report gefunden, der so weit zurückgeht, außer dem Performance-Report, der davon nicht betroffen ist. Ich habe mal auf Feedback gedrückt und habe gefragt, ob das irgendwie ein Fehler ist. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Aber also nichtsdestotrotz, ich bin sehr froh, dass wir irgendwo eine Stelle haben mit Hinweisen. Ich finde es blöd, dass Sie die Sachen aber einfach wieder unstrukturiert rausstreichen und man doch wieder gefordert ist, selbst ein eigenes Changelog zu führen.
Absolut. So, kommen wir zum quasi letzten Punkt, und zwar SEO-Jobs. Und da waren heute zwei Besonderheiten dabei, und zwar, die sind ja erstens an den Leuten, die entsprechend Personal suchen. Und zwar sucht zum einmal die ehrenwerten Kollegen von Sistrix in Bonn einen Mitarbeiter für das Bereich Customer Success. Das ist jetzt Was soll das sein? Und wenn ja, wie viel? Das ist hier geschichtenergreifend, geht es darum, dass man den Systrix Toolbox Nutzern hilft, mit der Toolbox erfolgreich zu arbeiten. Das heißt, du musst erstmal per se fundiertes SEO-Wissen haben und dich natürlich in der Toolbox auskennen, wobei das kriegen wir wahrscheinlich noch hin, dir notfalls zu vermitteln, aber das SEO-Wissen sollte da sein, wenn es geht zu verschiedenen Anwendungsfeldern. Und man erstellt halt auch Anleitungen, Tutorials, FAQ-Beiträge, Videos etc. pp., um halt einfach den Nutzern von Systrix zu helfen, mit der Toolbox noch erfolgreicher arbeiten zu können. Finde ich übrigens ein ziemlich spannender Job. Aber du hast ja sowas Ähnliches von anderen Kollegen auch nochmal, habe ich gerade gesehen.
Ja, genau. An der Stelle erstmal viele Grüße an den Alex Breitenbach von Right. Die suchen genauso einen Customer Service Manager für Dach. Und genau da geht es auch einfach darum zu sagen, okay, wie kann man den Kunden helfen, die Features, die Software zielorientiert und problemlösungsorientiert anzuwenden. Und dann unterstützt die Kollegen auch bei ihren verschiedenen Events, die sie immer haben, die wirklich sehr schön sind. Wer schon mal dort war, macht irgendwie immer Spaß. Und ja, also ich glaube, es ist auch ein nettes, spannendes Team. Und wer jetzt sagt, er kann mit der Software gut und der mag auch generell Software-SEO-Themen, der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Also schaut euch mal dran an. Die Ausschreibung ist in den Shownotes mit drin.
Exakt. Und damit sind wir schon fertig, weil Events ist gerade nicht so arg viel, habe ich festgestellt. Ja. Also es gibt wahnsinnig viele Online-Events, aber Leute, bitte tut es mir leid, wenn ich im Büro bin, arbeite ich halt. Also das, also für mich ist so Online-Event etwas, was so überhaupt nicht funktioniert. Für mich persönlich, also ich finde, da viele sind da drüben draußen total happy und seid es bitte auch, bitte, das soll es. Ne? Für mich aber nicht, weil wenn ich arbeiten kann, dann arbeite ich setze mich halt nicht, schon mal gar nicht den ganzen Tag, das geht man vielleicht bei so einem Webinar von einer halben Stunde, dann bei uns auch nicht, aber der ein oder andere Mitarbeiter mal sicherlich hin, aber so einen ganzen Tag rausziehen ist blöd, weil Leute wissen auch, dass man da ist, also funktioniert für mich irgendwie null. Weiß nicht, wie es dir geht.
Schwierig. Dadurch, dass er doch immer so viel auf den Tisch landet und aufplöppelt und so, schaffe ich es irgendwann auch nicht zusammenzureißen, mir die Zeit auch wirklich zu nehmen, 100% bei solchen Online-Events zu bleiben. Das ist das Schöne an Konferenzen, weil du bist halt einfach draußen fertig ab und Handy aus und gut ist und da hat auch jeder Verständnis für.
Genau. Und man hat halt auch so wenig Klick-Weg-Arbeit, die man machen kann, wo man sich nebenher was anschaut. Also das Thema ist ja, sag mal, hier oder wieder kommen Leute an und sagen, wie machen wir das jetzt so oder so? Und da kannst du ja nicht sagen so, sondern sagen, hä? Um was geht's? Braucht den Hintergrund? Und dann musst du drüber nachdenken und da kannst du dir halt nichts anhören. Also da geht halt nur Mucke, alles andere kannst du in die Tonne treten. Dementsprechend funktioniert das nicht. Dementsprechend haben wir uns auch mit den Angeboten nicht auseinandergesetzt, aber ich weiß, dass da sehr viele sehr tapfer draußen unterwegs sind. Oder wie Kollege Marco Jank an der Stelle herzlichen Gruß sagen würde, die sind unwahrscheinlich kreativ und übernehmen jetzt das Content-Marketing. Kann sein, ich kriege davon bloß nichts mit. In diesem Sinne können wir euch leider auch nichts empfehlen. Genau, und damit sind wir fertig. Dann hoffen wir doch mal, dass euch die Show gefallen hat. Wir sind bei knapper Stunde, also kam nicht so viel Zeit gewastet bei euch, genau. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder. In diesem Sinne, tschüss.
Haut rein, ciao.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch und jetzt Rank Well.